Gottes Wort ist in der Tat das unschätzbare Gut, das Schönste, das Teuerste, das wir überhaupt haben, das Wertvollste. Darin spricht Gott zu uns. Jedes Mal, wenn wir Gottes Wort aufschlagen, ist Gottes Reden vor uns. Und heute Abend schlagen wir den Epheserbrief auf und dieser Brief ist Gottes Reden an uns. Auf dieser Reise habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, diesen Epheserbrief auszulegen. Wir begannen in Manitoba, in Kanada, in Steinbach. Dort war eine deutschsprachige Gemeinde von Neueinwanderern und dort habe ich begonnen mit dem Epheserbrief. Wir machten Fortsetzung in Deutschland, in Hamm und Soest und so weiter. Und sind jetzt bis nach Nagold gekommen. Und zwar im Epheserbrief bis zum 4. Kapitel. Ich habe begonnen, dieses Kapitel zu besprechen. Und wir sind gekommen bis zu Vers 11. Der Epheserbrief ist mir in diesen Tagen sehr, sehr wichtig geworden. Ich habe ihn schon einige Male besprochen. Aber dieses Mal ist er mir wirklich aufgegangen wie ein großer Schatz, wie eine Tiefe, die ich nicht geahnt hatte. Es sind hier Gottes Gedanken in sehr kompakter Form enthalten. Sie sind unendlich, man kann sie nicht erschöpfen. Deshalb geht es auch so langsam bei der Besprechung. Es ist immer wieder da etwas, das uns veranlasst, Exkurse zu machen in andere Gegenden des Wortes Gottes und zu sehen, wie Gottes Wort eine Einheit ist und immer wieder dasselbe lehrt. Wir lesen jetzt die Verse 11 und 12 und kommen dann zu einer Besprechung. Epheser Kapitel 4, Vers 11. Und er selbst gab die einen zu Aposteln, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern, zum Zweck der Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes, zum Bauen des Leibes des Christus. Der Satz ist nicht zu Ende, aber wir brechen hier ab. In diesen Versen ist die Rede von jemandem, der gibt. Hier ist die Rede von solchen, die gegeben werden. Hier ist die Rede davon, wozu sie gegeben werden. Anschließend wird dann das Ziel angegeben, wozu sie gegeben worden sind. Hier gibt jemand. Wer ist das? Es wird betont, wer es ist, er selbst. Und weil hier ein Fürwort steht, sind wir veranlasst, zurückzukurbeln und zu fragen, wo ist denn das Hauptwort, auf das dieses kleine Wörtchen er sich denn bezieht? Und da müssen wir zurückgehen zu Vers 10. Der, der niederstieg, ist derselbe, der auch aufstieg über alle Himmel, damit er alles fülle. Aber wir haben hier immer noch keinen Namen. Wir haben hier wieder entweder einen Artikel oder ein Fürwort. Von wem spricht denn der Apostel Paulus? Nun, die Beschreibung lässt uns nicht lange raten. Es ist der Herr Jesus in der Tat. Aber der wird genannt in Vers 7. Aber jedem Einzelnen von uns wurde die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Er ist der Gebende. Er hat zweierlei gegeben. Er hat Gnade gegeben nach einem bestimmten Maß, und zwar jedem von uns. Und er hat Personen gegeben. Das ist das Thema dieses Textteils von Vers 7 bis Vers 16. Es handelt sich um das Geben unseres Herrn Jesus. Nachdem er vom Himmel gekommen war, um unsere Erlösung zu bewerkstelligen, nachdem er wieder aufgefahren war gen Himmel, hat er gegeben. Wem? Er hat Gefangenschaft gefangen geführt und Gaben gegeben. Diese Gaben sind zweierlei Art, wie eben erwähnt. Es ist die Gabe der Gnade für einen jeden in verschiedener Form, in Form von Gnadengaben, in Form von Ausrüstung, Fähigkeit. Und es sind Personen, von diesen Personen spricht der Apostel in Vers 11. Es ist die Fortsetzung, Vers 11 ist die Fortsetzung von Vers 7 bis Vers 10. Und Paulus erwartet, dass wir diese Verse zuerst gelesen haben, bevor wir zu Vers 11 kommen, und dass wir dann sofort wissen, von wem hier immer noch die Rede ist. Es ist der Herr Jesus Christus. Aber wir gehen nicht so schnell weiter. Es lohnt sich, bei diesem Herrn Jesus stehen zu bleiben. Wer ist eigentlich dieser Christus, dieser Jesus, der gibt? Paulus betont es, er selbst und kein anderer. Hier wird von der Gemeinde die Rede sein. Es ist bereits von der Gemeinde die Rede gewesen. In den Versen 1 bis 16 bespricht der Apostel nämlich das Verhalten der Christen, der einzelnen Christen im Raum der Gemeinde. Die Kapitel 4 bis 6 besprechen das Verhalten, das die Aufgaben, den Wandel, mit einem älteren Wort es zu sagen. Der Epheserbrief, die Kapitel 4 bis 6, besprechen die Lebensführung der Christen hier auf der Erde. In den Kapiteln 1 bis 3 war sein Thema der Himmel und seine Segnungen. Deshalb, das war ein Grund, weshalb ich diesen Brief wählte. Wir gehen schweren Zeiten entgegen. Nicht alle Christen haben offene Augen dafür. Aber wenn wir diese offenen Augen haben, dann kann uns das Herz schwer werden. Und wir müssen aber rechnen, dass es nicht so bleiben wird, wie wir es bisher so schön gehabt haben. Und dann müssen wir lernen, wie wir uns hier verhalten sollen. Und der Apostel Paulus machte uns das ganz einfach klar. Es ist ein altes Wort, vor etwa 2000 Jahren geschrieben. Und der Weg, hier auf der Erde zurechtzukommen in allen Schwierigkeiten, die uns hier entgegenkommen, ist immer derselbe. Immer derselbe. Zuerst weilen wir im Himmel und dann hier auf der Erde. Und wer morgens in den Tag geht, ohne im Himmel gewesen zu sein, wird sich kaum zurechtfinden hier auf der Erde mit allen Problemen, die dort anstehen. Paulus lehrt uns ganz deutlich, und der Epheserbrief ist nicht irgendein Brief. Er ist die Fortsetzung des Römerbriefes, thematisch gesehen. Der Römerbrief ist die Zusammenfassung der Lehre des Apostels Paulus über das Heil, und das Heil ist das Hauptthema der Heiligen Schrift. Es ist nicht seine ganze Dogmatik, aber es ist das Herzstück seiner Glaubenslehre. Der Römerbrief bespricht das große Heil Gottes, und dort holt der Apostel sehr weit aus ins Alte Testament und führt uns dann hinein in die Ewigkeit in der Besprechung dieses großen Themas. Wenn der Römerbrief uns das Heil Gottes zeigt, dann zeigt uns der Epheserbrief die Heilsmenschen, die Christen, die Menschen, die durch das Heil des Römerbriefes gerettet worden sind. Das ist die Fortsetzung. Zuerst wird Gott in seiner Rettung gesprochen und dann wird der Scheinwerfer auf uns gerichtet, die wir hier in diesem Heil stehen, in dieser Welt. Aber bevor er uns hilft, hier zurechtzufinden in dieser Welt, zeigt er uns wieder, was es um unsere großen Vorrechte im Himmel ist. Und das haben wir immer wieder zu tun. Jeder, der den Epheserbrief liest, und er sollte immer wieder gelesen werden, der wird zuerst in den Himmel genommen. Und dort sollten wir lernen zu weilen in der Gegenwart Gottes. Dort ist der, der gibt. Dort ist unser erhöhter Herr, Jesus Christus. Der, der sich erniedrigte, der sich erniedrigen ließ, der für uns in den Tod, in den schändlichen Tod hineinging. Dieser ist von Gott erhöht worden, und er ist über allem. Mir ist gegeben alle Vollmacht, alle Autorität, alle Regierungsmacht im Himmel und auf der Erde. Und er thront heute. Lukas schreibt, wenn er erzählen will, wie das Evangelium von Jerusalem hinausgestrahlt wurde in die verschiedenen Gegenden dieser Welt, ist dann, nachdem ist es natürlich weitergegangen, aber dort waren die Anfänge. Lukas führt diesen Abschnitt seines Schreibens ein mit dem Wort Theophilus. Einen ersten Bericht habe ich abgefasst von dem, was Jesus begann zu tun und zu lehren. Und selbstverständlich erwartet dann Theophilus die Fortsetzung vom Lukas-Evangelium, denn dort war der Anfang und jetzt will Lukas die Fortsetzung ihm schildern. Von was? Die Fortsetzung von dem, was Jesus getan hat oder tut und lehrt. Das ist die Apostelgeschichte. Sie zeigt uns, wie Jesus vom Himmel her hier auf der Erde sein Reich baut, seine Königsherrschaft ausdehnt. Als wir nach Europa kamen, 1954, war das in Verbindung mit einem evangelistischen Werk, das ins Leben gerufen worden war durch einen schottischen Evangelisten. Den hatte der Herr schon als jungen Menschen gebraucht, und er war vielleicht 20, 21, als der Herr ihn nach Riga brachte, und dort fing er an. Seine erste Botschaft in einer Baptistengemeinde durfte nicht länger als 5 Minuten sein. Der Pastor wollte ihn wahrscheinlich auf die Probe setzen. Er kannte ihn nicht. Er hat es gemacht und er predigte weiter. Ihm wurde Freiheit gegeben und der Herr hat ihm Segen gewirkt und es ging weiter südlich in dieser selben Richtung, in den Süden bis nach Ungarn und vielleicht auch in Rumänien, auf jeden Fall in die Region der Karpaten. In Ungarn brach eine große Erweckung aus. Mit dieser Arbeit, die ich kennenlernen durfte in meiner Heimatgemeinde, weil dort eine Schwester war oder eine Tochter eines Bruders aus dieser Gemeinde, die zusammen mit James Stewart, das war er, arbeitete. Später, sie heiratete dann und besuchte zusammen mit ihrem Mann unsere Gemeinde. Und der Bruder sprach dann über Erweckung. Und er stellte uns die Frage, er kam ja aus der Erweckung in Ungarn, und er fragte uns, warum schickt Gott Erweckung? Was ist der Sinn davon? Warum schickt er so eine Bewegung? Und er gab uns selbst die Antwort, weil es natürlich für uns schwer war, die Antwort zu geben, die er gerade im Sinn hatte. Es könnten ja mehrere Antworten gegeben werden. Und unser Ort, Waldheim heißt dieser Ort, der hat in seiner Geschichte einige wirkliche Bewegungen des Geistes erlebt. Es war ein Geschenk Gottes. Der Bruder gab folgende Antwort. Gott schickt Erweckung, Neubelebung, damit Menschen sehen können, wie es aussieht, wenn er König ist, wenn er regiert. Das ist eine gute Antwort. Die Bewegung des Geistes, die Gott schenkt, dient dazu, dass Menschen einmal sich bewusst werden, dass Gott im Himmel König ist. Und dass er durch Jesus Christus herrscht. Und dann herrscht er in einzelnen Herzen. Ich gebe zu bedenken, das letzte Wort in Vers 10, vielleicht ist es auch so in Ihrer Übersetzung. Es heißt in Vers 10, der niederstieg, ist derselbe, der auch aufstieg über alle Himmel, damit er alles fülle. Lukas schreibt, Theophilus, ich setze fort einen Bericht über das, was Jesus tut und lehrt oder getan hat und lehrt. Auch hier auf der Erde. Aber das tut er vom Himmel. Jesus regiert im Himmel und durch seine Boten, durch seine Gemeinde regiert er hier auf der Erde. Und die Boten, die er gebraucht, um hier sein Reich zu bauen, das sind Menschen, in deren Herzen er regieren darf. Paulus schreibt im vorigen Kapitel, Kapitel 3 im Epheserbrief, es ist mein Gebet, dass Christus wohne in euren Herzen. Dass Gott es gebe, dass Christus wohne in euren Herzen. Das ist Erweckung. Übrigens ist das der normale Zustand eines Christen. Der unnormale ist, dass Jesus nicht immer herrscht. Der normale Zustand ist, dass Jesus vollkommen uns füllt. Jesus ist am Kreuz gestorben, ist auferstanden, gen Himmel gefahren, damit er die Welt regiere. Und er fängt an, indem er einzelne Menschen beherrscht durch seine Gnade. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Buch Ben-Hur gelesen hat. Da ist die Erzählung, ist ein Roman, das stimmt, aber dort wird das Leben vom Herrn Jesus in etwa geschildert und die Geschichte eines Menschen, der nach langen Jahren zum Glauben kommt. Die Geschichte beginnt mit den sogenannten Weisen, die aus dem Osten kamen und sich irgendwo trafen und dann nach Israel zogen. Und der eine bleibt offenbar in dieser Gegend und trifft zusammen mit diesem jungen Mann Ben-Hur. Ben-Hur ist ein Zelot. Er will Israel wieder zur Herrschaft kommen lassen. Er will dazu beitragen. Er ist ein Eiferer. Aber dieser Weise sagt zu ihm, als sie einander treffen, Benjamin, Jesus Christus will nicht auf einem Thron herrschen. Einem Thron, wie er in dieser Welt zu sehen ist. Jesus Christus will in deinem Herzen regieren. Dort will er König sein. Das ist das Heil. Wir verließen Gott in Adam und Eva und wir verwarfen die Herrschaft Gottes. Man war ihm ungehorsam. Er sollte nicht mehr Herr sein. Es gab nun einen neuen Herrn, und zwar zwei zur gleichen Zeit. Sie selbst, Adam und Eva, wollten ihr Leben bestimmen und wussten nicht, dass sie jetzt von einem anderen, vom Feind Gottes, bestimmt wurden. In einem Maße. Das Heil führt uns zurück in die Gegenwart Gottes. Petrus sagt, Christus starb, damit er uns zu Gott führe und unter die Herrschaft Christi bringe. Christus ist der Titel unseres Herrn Jesus als König und Retter. Und er rettet, wann er König sein darf. Es gibt keine Rettung, ohne dass Jesus Christus König wird. Es gibt die Auffassung, eine theologische Auffassung, sehr verbreitet in Nordamerika, wonach man einfach durch den Glauben gerettet wird und dann später, das kann auf sich warten lassen, für eine Zeit lang, aber später muss der Christ dahin kommen, dass er Jesus als Herrn annimmt. Das ist nicht die biblische Lehre. Jesus lehrt uns ganz klar, warum nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Und es gibt keine Rettung, ohne dass Christus Herr würde. Denn was ist Buße? Was ist Buße anders, als das, dass ich meine Herrschaft aufgebe, meine Selbstherrschaft? Und ich bin bereit, Jesus regieren zu lassen in meinem Leben. Bußfertigkeit über unseren Ungehorsam, über unsere Abtrünnigkeit. Nun will Jesus alles füllen. Was heißt füllen? In dem nächsten Kapitel, Kapitel 5, wird der Apostel Paulus das Wort noch einmal gebrauchen. Er hat es schon einige Male gebraucht. Paulus spricht gern von füllen oder von der Fülle. Das kann Verschiedenes bedeuten, aber wir gehen zurück zur Apostelgeschichte, um einige Beispiele zu sammeln. Oder vielleicht ein Beispiel und dann zurück zu den Evangelien. In der Apostelgeschichte wird erzählt, dass die Regierenden in Israel, die hohen Priester und Schriftgelehrten und so weiter, die Pharisäer, voll Zorns waren. Was geschieht, wenn jemand voll des Zorns ist? Dann wird er ein Sklave, ein Knecht des Zorns. Und dann tut er, was der Zorn bestimmt. Was geschieht, wenn jemand voll Alkohol ist? Dann ist der Alkohol sein Herr. Und er kann nicht mehr tun, was er sonst tun würde. Er wird jetzt geregiert von einem neuen Herrn. Im Johannesevangelium heißt es, dass das Haus voll wurde vom Geruch der Narde, die ausgegossen wurde von der Frau, die Jesus salbte. Es war keine Ecke in diesem Haus, wo nicht dieser Geruch, dieses Wohlgeruch hingekommen wäre. Es war voll davon. Das Haus wurde charakterisiert, gekennzeichnet von diesem Wohlgeruch. Und wenn jemand voll von Jesus ist, dann wird sein Leben von Jesus regiert sein. Dann wird seine Rede von Jesus sein, seine Gedanken werden von Jesus sein. Und das ist der Zweck, weshalb er in unser Leben einkehrte. Damit er uns fülle. Und dann sollen wir seine Zeugen sein und seinen Namen hinaustragen. Es gab einmal eine Bewegung, ich weiß nicht, ob sie noch besteht, sie hieß die Christusträger. Menschen, die den Namen Jesus hinaustragen wollten. Das sollen wir sein, wir sollen den Namen Christi hinaustragen. Es gibt zu viele Herzen, die leer sind, weil Jesus nicht dort wohnt. Aber er ist gekommen, damit er ihre Herzen fülle. Das ist das Heil. Dazu gibt er alles, was es braucht, um dieses Ziel zu erfüllen. Er, der Erhöhte, wohnt nicht weit weg. Der Himmel ist nicht ein zweites Stockwerk oberhalb von uns. Der Himmel ist vermengt, wie Professor Rohrbach uns das deutlich macht. In seinen Schriften. Er ist vermengt mit dieser Welt. Der Himmel ist nicht weit weg. Jesus ist hier. Und er tut hier, ob es wahr er im Himmel ist, hier auf der Erde, in uns, in seiner Gemeinde, sein Werk, indem er füllt, ausfüllt. Es gibt ganze Ortschaften, die ganz leer sind. Es sieht wüst aus dort, weil Jesus nicht dort wohnt. Und wir sollten Jesus, seinen Namen, seine Botschaft dorthin tragen. Deshalb ist Paulus so bemüht, Christus selbst zu verkünden. Er ist sein Thema. Leider kommt diese Wahrheit nicht in allen Übersetzungen zum Tragen. In Kolosser 1 zum Beispiel. Er will jeden Menschen erreichen und jeden Menschen eines Tages vor Gott stellen. Wie tut er das? Er verkündet Christus. Christus als Botschaft. Philipper Kapitel 1. Paulus freut sich, dass Christus verkündet wird. Im Griechischen, das Neue Testament wurde ja in Griechisch geschrieben, da spricht man anders oder da denkt man anders, wenn man das Wort evangelisieren gebraucht. Im Deutschen, wenn wir evangelisieren, dann evangelisieren wir Menschen, nicht wahr? Wir sagen Menschen die Botschaft. Aber im Griechischen, wenn man evangelisiert, dann evangelisiert man eine Botschaft. Wie zum Beispiel beim Wort predigen. Da denken wir an das, was gepredigt wird. Man evangelisiert eine Botschaft. Und Paulus sagt immer wieder, ich evangelisiere Christus. Das ist seine Botschaft. Damit Menschenherzen erfüllt werden von ihm und regiert werden von ihm, geführt werden von ihm, bis wir ihm in Leibesgestalt begegnen eines Tages. Dazu ist Christus erhöht worden und von dieser Erhöhung aus regiert er hier in dieser Welt. Und da hat er nicht nur Gabe der Gnade gegeben und Gnadengaben, sondern er hat Menschen, begabte Menschen gegeben. Und das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen. Vers 11 ist nicht irgendein Vers 11. Es gibt viele Verse 11 in der Bibel. Aber dieser Vers hier ist an einem ganz bestimmten Platz. Ich habe schon gesagt, dass der Epheserbrief zu der Glaubenslehre des Apostels Paulus gehört. Hier ist zentrale Lehre über die Gemeinde Jesu Christi, die Gemeinde der Geretteten. Und dieser Vers befindet sich nicht im ersten Teil, sondern im zweiten Teil des Buches. Dort, wo der Apostel von unseren Aufgaben hier auf dieser Erde spricht. Im Himmel wird sich manches erübrigen, was wir hier auf Erden tun und haben. Aber hier auf der Erde hat Jesus ein ganz besonderes Vorgehen. Dieser Vers 11 ist nicht irgendwo im zweiten Teil des Epheserbriefes, auch nicht irgendwo im zweiten Teil. Er ist in dem Teil, in dem ersten Abschnitt, der Kapitel 4 bis 6, wo Paulus ganz ausdrücklich, ganz speziell von dem Verhalten der Gemeinde im Rahmen der Gemeinde, wenn Christen unter sich sind, wie ihr Verhalten da aussieht, damit sie dann anschließend in die Welt hinausgehen können. In diesem Abschnitt, wo Gemeinde in der Gemeinde besprochen wird, da befindet sich dieser zentrale Vers. Und Paulus sagt, der erhöhte Christus, der durch sein Heil, das er erworben hat, als er hier auf die Erde kam, hat diese Absicht, mit diesem Heil alles zu füllen. Und in diesem Zeichen hat er 4 Dienste eingerichtet. 4 Dienste der Verkündigung, Dienste am Wort. Und die werden jetzt genannt. Apostel, Propheten, Evangelisten und Hirten. Es ist noch ein weiteres Wort, Lehrer. Aber im Grundtext ist das so formuliert, dass die Hirten und Lehrer eine Gruppe sind. Sie können beide Bezeichnungen tragen. Wobei wir festhalten, alle Hirten sind Lehrer. Das müssen sie sein, um Hirten zu sein. Aber nicht alle, die in der Schrift Lehrer heißen, sind zu gleicher Zeit Hirten. Das ist noch etwas mehr als nur Lehrer zu sein. Aber Hirten sind Lehrer und in diesem Zusammenhang bringt Paulus die 2 Worte zusammen. Aber zuerst die Apostel. Was sind das für Leute? Christus gibt sie. Er bestimmt. Nicht wir. Nicht Menschen wählen Apostel. In der Heiligen Schrift gibt es keine Gemeinde, die Missionare aussendet. Im Gegensatz zu mancher Auffassung mancher Gemeinden. Manche Gemeinden wehren sich gegen das Aussenden von Missionaren durch Missionsgesellschaften. Und sie meinen von der Apostelgeschichte 13 Anfang her, dass die Gemeinde am Ort die Missionare aussenden sollte. Wobei der Text das nicht sagt. Der Text sagt ausdrücklich, dass Paulus und Barnabas vom Heiligen Geist gesandt wurden, von Gott. Von der Gemeinde heißt es, sie ließ sie gehen. Wörtlich, das ist jetzt etwas interessant, wörtlich wird dort ein Wort gebraucht, das für die Vergebung der Sünden gebraucht wird. Sie wurden vergeben. Wir sagen das auch so auf Deutsch. Ich habe meinen Bruch vergeben. In den ersten Versen. Und es war nun die Gemeinde, die Aufgabe der Gemeinde, sie ziehen zu lassen. Gott regiert. Christus ist König. Und er bestimmt, wer was macht. Im Einklang mit der Gemeinde, ja, sie kommen aus der Gemeinde. Und die Gemeinde steht hinter ihnen, ja, das ist klar. Aber Christus gibt sie der Gemeinde. Und die Gemeinde darf sie weiterziehen lassen. Das sollten wir uns hinter die Ohren schreiben. Jesus Christus ist König in der Gemeinde. Und wir haben viel zu viel Menschenherrschaft in der Gemeinde Jesu. Wir sind Diener Jesu Christi, unseres Königs. Was sind nun Apostel, die der Herr gibt? In Kapitel 2 und 3 hat Paulus von Aposteln gesprochen, zusammen mit Propheten übrigens. Es gab in jener Zeit, als Paulus lebte und wirkte, zwei Gruppen von Aposteln. Es gab Apostel, die Jesus Christus persönlich erlebt hatten. Und sie hatten ihre Botschaft unmittelbar von Jesus Christus bekommen. Es waren natürlich die ersten 12 Apostel, die Jesus erwählte. Judas wurde ersetzt durch die Führung Gottes, durch den Matthias. Paulus, der später hinzukommt, hat die Voraussetzung für diese Ersetzung nicht erfüllen können. Es musste jemand sein, der von der Taufe des Johannes an dabei gewesen war. Das waren Matthias und noch einer, Justus. Matthias wurde gewählt und ersetzte dann den Judas. Und als der Pfingsttag kam, heißt es, Petrus stand auf, zusammen mit den 12 war er da. Die haben ihn unterstützt. Also die ersten 12 Apostel, in diesem Fall ist der Matthias dabei. Jakobus gehört offenbar, wenn wir die Apostelgeschichte lesen und den Galaterbrief, das ist der Bruder, der Halbbruder unseres Herrn, der scheint auch Apostel genannt zu werden und gehört auch zu denen, die Jesus Christus persönlich erlebt haben und ihre Botschaft von ihm bekommen haben. Der Apostel Paulus ist ebenfalls ein solcher, er ist Jesus Christus begegnet. Und er betont selbst im Galaterbrief, dass er gleich am Anfang nach Arabien ging und dort war er wohl allein mit seinem Herrn und hat seine Botschaft vom Herrn bekommen. Es gab also diese Apostel, die Erstrangigen oder die Apostel erster Qualität oder erster Vollmacht. Das waren Boten, die das Fundament legten. Sie haben Wort Gottes bekommen, wie alttestamentliche Propheten und haben es weitergetragen. Einige von ihnen wurden gebraucht, es aufzuzeichnen. wie Matthäus und Johannes und so weiter. Paulus gehört dazu, er hat uns Wort Gottes gegeben. Es hat dann auch Propheten gegeben. Ebenfalls gab es solche, die Gottes Wort bekamen. Sie waren nicht Apostel der Begabung nach, aber sie waren Propheten, das heißt Menschen, die das Wort Gottes persönlich vom Herrn bekamen und dann weitergegeben haben. Solche waren Markus und Lukas und Judas und der Hebräerschreiber zum Beispiel, der manchmal in der Auslegung Apostel genannt wird, aber nicht einer war. Das hat er selbst deutlich gemacht. Also es hat Apostel und Propheten gegeben, die ihre Botschaft unmittelbar von Jesus bekamen. Und diese hat Jesus gegeben. Und wir sollten Gott immer wieder dankbar sein dafür. Wir sind dankbar für jeden, der uns Neues Testament gegeben hat, zusätzlich zu dem alttestamentlichen Wort Gottes. Matthäus, Markus, Johannes, jedes Buch in der Heiligen Schrift im Neuen Testament ist wertvoll, ist Gottes persönliches Wort an uns. Und wenn wir es aufschlagen, ist es Gottes Reden an uns. Wir brauchen nicht mehr zu beten, Herr, rede durch dein Wort. Wie sonst wird Gott reden als in seinem Wort? Ja. Man gebraucht Wörter, um zu reden. Also dies ist sein Reden. Du brauchst nicht, übrigens das ist batianisch bald. Bei Barth war die Bibel, bei dem Theologen Karl Barth, war die Bibel nicht ohne weiteres Gottes Wort. Es wurde zu Gottes Wort in der Verkündigung. Und so denken viele Christen. Ihnen genügt das nicht, wenn sie die Bibel aufschlagen in ihrer stillen Zeit, dann sagen sie, die Bibel sagt mir nichts mehr. Und sie bedauern, dass sie so trocken und mager dahergehen. Wobei sie sich einmal wirklich Zeit nehmen sollten für den Herrn und auf die Knie gehen und Buße tun für ihr kaltes Herz. Denn alle Lieblosigkeit ist Sünde. Das vergessen viele Leute. Jedes Maß an Lieblosigkeit ist Sünde. Und wir sollten Buße tun darüber und uns zerknirschen lassen und uns demütigen vor dem Herrn. Und bitten, Herr, lass mir dein Wort lieb werden, weil du mir lieb bist. Und werde du mir teuer und gib mir Freude an dir. Das habe ich tun müssen. Ich habe gemerkt, dass mein Herz leer ist. Ich konnte nicht sagen, ich habe Freude am Herrn. Aber ich kann uns sagen, dass der Herr mir diese Freude und diese Liebe zu ihm geschenkt hat. Und das kann er tun, wenn wir beten. An einer Stelle, wo wir Station machten, machte ein Bruder die Einleitung, wie das der Wendel so schön heute Morgen gemacht hat. Bitte schön herein, herzlich willkommen. Und der Mann, er war Leitender der Gemeinde gewesen, war jetzt ein älterer Herr, ein Bruder in der Gemeinde. Er sagte, ich habe es mir mal zur Aufgabe gemacht, Stellen zu sammeln, wo davon die Rede ist, dass wir viel beten sollten. Dann hat er uns einige Stellen genannt. Das war so schön. Christen sollten Beter sein. Wir sollten viel beten. Und der Grund, weshalb es uns so schlecht geht als Gemeinde Jesu Christi, ist ganz einfach der, dass wir nicht genug beten. Und wenn wir anfangen zu beten, uns Zeit zu nehmen, zu flehen, dann kann der Herr wirken. Dann kann der Herr auch Arbeiter geben. Jesus hat uns aufgerufen zu bitten, dass der Herr Arbeiter hinaussende in sein Erntefeld. Wenn wir nicht Missionare haben, und Apostel heißt Missionar, dann sollten wir beten, dass wir sie bekommen. Jesus gibt sie nicht einfach ohne weiteres. Er lehrt uns, dass er unsere Gebete gebraucht, um das zu tun, was er tun will. Er lehrt uns das ganz klar in Johannes 14. Durch unser Bitten wirkt Jesus Christus zusammen mit uns in der Erfüllung seines Auftrages hier in dieser Welt. Und so wollen wir beten, dass Gott heute noch Apostel schenkt. Heute schenkt er nicht solche, die damals Apostel erster Vollmacht waren, solche, die die Botschaft von Jesus Christus bekamen. Aber es gab schon damals Apostel, die solche waren, die ihre Botschaft von anderen Aposteln und Propheten und anderen Christen bekommen hatten. Das war zum Beispiel Barnabas. Er war Christ vor Paulus, aber er war nicht ein Paulus. Er hat seine Botschaft nicht von Jesus Christus bekommen, aber er war ein Missionar und hat Schulter an Schulter mit Paulus gearbeitet. Diese Apostel taten denselben Dienst wie die ersten Apostel, aber nicht mit derselben Art von Vollmacht. Das heißt, sie hatten ihre Botschaft nicht unmittelbar von Jesus Christus bekommen. Da war Silas, da war Titus, Timotheus und so weiter. Das waren Missionare der ersten Zeit. Und solche Missionare, solche Apostel, heute haben wir zwei Wörter in der deutschen Sprache, sie bedeuten dasselbe, das eine Wort kommt vom Griechischen, das ist Apostel, und das andere Wort kommt vom Lateinischen, das ist Missionar, aber beide bedeuten ein Gesandter. Schnepel gebraucht gern das Wort Sendbote, ein gutes Wort. Missionare sind Sendboten. Er macht deutlich in seiner Besprechung des Kolosserbriefes, es gab die ersten Sendboten und er sagt, Jesus ist immer noch dabei, solche Sendboten hinauszuschicken. Und die Zahl hat sich vermehrt, sagt er. Sehr gutes Wort, ein ganz kurzes Wort zur Missionstheologie, aber sehr wertvoll. Jesus will gebeten werden, damit er Arbeiter geben kann. Und wir haben sie manchmal nicht, weil wir nicht bitten, so sagt Jakobus uns. Wir brauchen Sendboten. Wir brauchen sie dringend heute. In meiner Jugendzeit gab es sehr viele, die hinausgingen, immer wieder. Wir gingen zu Bibelschulen, meine Frau und ich, wo immer wieder Missionare ausgebildet wurden und hinausgingen. Es gab Missionsgesellschaften, die sie ihnen halfen, ins Ausland zu kommen. In alle Welt gingen sie hinaus. Und wo sind sie heute? Es gibt solche, die hinausgehen, aber im Verhältnis zu jener Zeit, scheint mir, ist es sehr, sehr wenig. Andere Dinge sind uns offenbar wichtiger geworden. Und wir brauchen auch Propheten. Es gab die ersten Propheten, mit diesem Wort können wir vielleicht noch weniger anfangen als mit dem Wort Apostel. Das ist schade. Es ist ein sehr einfaches Wort, Prophet. Wir gehen zurück zu den Anfängen dieses Wortes in der Heiligen Schrift, in 2. Mose. Wir treffen es an in 1. Mose, aber dort wird nicht so klar dargelegt, was es bedeutet. Abraham war ein Prophet. Aber Aaron ist ein Prophet, weil er ein Sprecher für Mose ist. Mose ist der Sprecher Gottes, aber er findet es schwer, zu einer großen Masse zu sprechen. Und dann schickt ihm Gott seinen Bruder Aaron. Und Aaron teilt nun seine Botschaft Aaron mit. Mose teilt seine Botschaft Aaron mit, wie Gott sie ihm mitgeteilt hatte. Und Aaron spricht dann laut zu der Menge. Ein Prophet ist jemand, der für Gott spricht. Wir, wenn wir heute Sprecher Gottes haben, Menschen, die für Gott sprechen, wir haben nicht unsere Botschaft unmittelbar von Gott. Und wir sagen nicht, so spricht der Herr, weil er zu uns gesprochen hat, sondern wir sagen, so spricht der Herr, weil es hier geschrieben steht. Und so sind wir Sprecher für Gott. Was wir brauchen heute, ist prophetische Stimmen in der Öffentlichkeit. Menschen, die kühn sind und auftreten werden in der Öffentlichkeit und sagen, so spricht der Herr. Und Gottes Wort hinaus posaune in die Welt. In der Politik, in der Erziehung, in allen Bereichen des Lebens. Wir brauchen diese prophetischen Stimmen, sodass Menschen sehen, hier ist jemand, der ist in der Gegenwart Gottes gewesen und er sagt uns, was Gott gesagt hat. Das brauchen wir heute. Und wir haben diese Propheten nicht, weil wir nicht um sie gebetet haben. Christus will sie heute geben. Prophetische Stimmen in der Öffentlichkeit. Sie werden dafür leiden müssen, das ist ganz klar. Sie werden nicht die Ersten sein, die zu leiden haben für ihre Botschaft. Ein jeder von uns, sagt Paulus, wird zu leiden haben als Zeuge Jesu Christi. Wenn wir Gott König lassen, sein lassen wollen in unserem Leben, werden wir Opposition erleben. Es geht nicht darohne. Jesus sagt einmal, ich habe ihnen, das ist im hohen priesterlichen Gebet, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Und ihr Lieben, heute Abend hören sie Gottes Wort und die Welt, wenn sie das annehmen und beherzigen, wird die Welt sie dafür hassen. Die Welt kennt Jesus Christus nicht. Und wenn wir Gottes Wort hören, dann wird es gefährlich. So wichtig ist Gottes Wort. Gottes Wort ist Leben für Menschen. Gottes Wort ist das, was wir brauchen für Zeit und Ewigkeit. Wir hörten kürzlich von einem Mann, der wohl gut erzogen worden war, der alles getan hatte, was die Kirche von ihm verlangte, mehr oder weniger. Er war der Überzeugung, dass er ein Christ war, nach dem Maß seiner Umgebung. Er verlor seine Tochter, die ebenfalls eine fromme Person war. Und das hat ihn sehr geschmerzt und verfolgte ihn. Später im Leben besuchte er einen Christen, von dem er viel hielt. Und er sagte, ich brauche sie jetzt nicht beruflich, ich brauche sie jetzt persönlich. Ich habe eine Frage. Was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme, wo meine Tochter ist? Er wollte seine Frömmigkeit ergänzen. Und er brauchte jetzt einen Rat, wie er das machen könnte, damit er seine Tochter einmal wiedersehen könnte. Er war überzeugt, sie sei dort. Und dieser Bruder war treu in seinem Zeugnis und sagte ihm, mit dem, was Sie haben, mit dieser Frömmigkeit, kommen Sie nicht hin. Das ist nicht genug. Sie brauchen Jesus, nicht nur einen Anstrich von Frömmigkeit und Kirche. Sie brauchen Jesus Christus. Und er, sagt Petrus, ist der einzige Name, die einzige Person unter dem ganzen Himmel, der uns von Gott gegeben worden ist, damit wir durch ihn gerettet werden können. Jesus Christus, den braucht die Welt. Und wir brauchen Boten, die diesen Namen hinaustragen. Prophetische Stimmen, die für Gott sprechen werden. Ich bin nicht gekommen zu den anderen zwei Diensten. Das muss ich dann für Fluon lassen, wo wir morgen Abend gedenken zu sein. Aber ich denke, wir können dies mitnehmen, dass Jesus dabei ist, die Welt zu retten, Menschen aus der Welt zu retten, so müssen wir sagen. Und dass er die Geretteten dazu gebrauchen will, seine Botschaft hinauszutragen und anderen zu sagen. Jeder von uns ist ein Zeuge Jesu Christi. An die Gemeinde in Korinth kann Paulus schreiben mit allen ihren Problemen. Er hat eine große Aufgabe im ersten Korintherbrief, da einiges zurechtzurücken. Aber dennoch sagt er, ihr seid ein Brief Christi von allen gelesen. Die Frage ist, wie sieht der Brief heute aus? Er wurde geschrieben in unsere Herzen durch Jesus Christus und den Heiligen Geist. Haben wir diesen Brief verändert? Sprechen wir für Jesus Christus, was das Evangelium sagt? Sind wir dieser Brief in Wort? Und sagt unser Leben, was diese Botschaft zum Ausdruck bringt. Ich hörte einmal einen Missionaren, der war wohl von den westindischen Inseln zurückgekehrt, und er sagte, dort, wo wir gewirkt haben, fragt man, wenn man wissen will, ob jemand Christ ist, sind sie Christ, würden wir sagen, dann sagt er, dort fragt man, sind sie das Evangelium? Gut, ja, eine gute Frage. Das ist die Auffassung von Paulus. Christen sind Evangelium in Wort und Wandel, in Sprechen und Tun. Das schenke der Herr durch seinen Heiligen Geist. Wir wollen zusammen beten, bevor wir abschließen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gen Himmel gefahren bist, nachdem du hier auf der Erde unsere Schuld getragen hast, an unserer Stelle. Du hast eine vollkommene Versöhnung für uns erwirkt, sodass wir versöhnt werden dürfen mit unserem Schöpfer und zu Gott geführt werden konnten. Und jetzt schickst du uns hinaus, dich zu vertreten. O Herr, vergib uns, dass wir so träge sind und so wenig Zeit in deiner Gegenwart nehmen. Lass uns, Herr, mehr Zeit mit dir verbringen, um dann dich in rechter Weise vertreten zu können, in dem, was wir sagen und tun, dort, wo du uns hinführst. Amen. Amen.